Hallo und schön, dass du da bist zur 19. Folge von unserem Podcast Mitobiom – Natürlich gesund mit Darm und Mitochondrien von Tisso. Der Podcast für alle, die sich für das Thema ganzheitliche Gesundheit und gesunde Ernährung interessieren. Mein Name ist Leonie und ich bin zuständig für die Social-Media-Kanäle hier bei Tisso. Ich möchte dich mitnehmen in die Welt des Gesundheitsdschungels und lade mir jeden Monat Gäste ein, die dir erklären, wie unser Körper funktioniert. Mein heutiger Gast ist Dr. Sabine Paul. Sie ist Molekular- und Evolutionsbiologin sowie Gründerin und Leiterin des Instituts für evolutionäre Gesundheit. Sie ist mehrfache Sachbuchautorin und von der Deutschen Ärztekammer in Grundlagen der Schlafmedizin zertifiziert. Außerdem hält sie Vorträge zu gesundheitlichen Themen rund um Gehirn, Darm, Immun- und Hormonsystem. In dieser Folge geht es um das Thema Gluten. Was ist Gluten? Wieso wird Gluten oft als schlecht bezeichnet? Was ist eine Glutenunverträglichkeit? Was bedeutet glutenfrei? Wann sollte oder muss ich auf eine glutenfreie Ernährung umsteigen? Welche Getreidesorten sind glutenfrei? Und mit welchen Nährstoffen oder anderen unterstützenden Maßnahmen kann ich meinen Darm bei einer Glutenunverträglichkeit unterstützen bzw. wieder aufbauen? So, und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Sabine und schön, dass du Zeit gefunden hast, mit mir eine neue Podcast-Folge aufzunehmen. Ich hoffe, es geht dir gut.
Alles bestens. Herzlichen Dank, liebe Leonie.
Das freut mich und ich freue mich wirklich sehr, mit dir heute über ein so spannendes Thema zu sprechen. Ich habe zu Beginn unseren Zuhörern auch schon mal ein bisschen erklärt, worum es heute gehen soll und würde dann auch direkt mal mit der ersten Frage starten. Und zwar geht es ja um das Thema Gluten und vielleicht kannst du uns zu Anfang einmal erklären, was das denn überhaupt ist.
Ja, Gluten ist ein Eiweiß, eigentlich sogar ein Eiweißgemisch. Also es sind verschiedene Komponenten da drin. Deshalb unterscheidet man auch je nachdem, wo das drin steckt, welche Art von Gluten das ist. Und deshalb haben wir auch manchmal in der Diskussion um Gluten, glutenhaltig, glutenfrei ein bisschen unterschiedliche Ansichten, weil sich manche auf so Subgruppen beziehen. Im Wesentlichen ist es das Speicherprotein von den typischen Getreidepflanzen, die wir haben. Also Weizen, Roggen, Dinkel, Hafer, Gerste und dient dem Samen als Nährstoff dann für den Embryo, wenn das Samenkorn keimt. Und ja, wir haben es dann natürlich, wenn wir die Getreidekörner mahlen, mit in dem entsprechenden Mehl oder falls das gekeimt wird, ist es natürlich dann auch mit da drin.
Das klingt zu Anfang ja erstmal gar nicht so schlecht, wie ich gedacht hätte eigentlich. Aber in den letzten Jahren hat sich ja wirklich eine kontroverse Diskussion um das Thema Gluten entwickelt. Und in den Medien und auch in der Gesellschaft wird Gluten ja oft als schlecht bezeichnet und mit verschiedenen gesundheitlichen Problemen in Verbindung gebracht. Kannst du uns vielleicht einmal erklären und uns sagen, was eigentlich hinter diesem schlechten Ruf steckt und warum Gluten so häufig kritisiert wird?
Ja, weil es natürlich auch inzwischen sehr bekannte Auswirkungen gibt auf unseren Darm, aber auch als Autoimmunerkrankung. Die Zöliakie kennen auch sehr viele Menschen. Das ist eine Autoimmunreaktion auf Gluten. Das heißt, sobald die Menschen nur einen winzigen Hauch sozusagen an Gluten zu sich nehmen, reagiert der Körper und attackiert das eigene Gewebe. Und das ist dann natürlich nicht mehr lustig. Und die zweite Komponente, die auch relativ bekannt ist, was sicherlich auch schon viele gesehen haben, Gluten ist eins der 14 Hauptallergene, also allergieauslösende Stoffe in unserer Nahrung. Und deshalb muss auf Etiketten oder auch in Speisekarten von Restaurants das gekennzeichnet werden, wenn da Gluten ist, für die Menschen, die ansonsten vielleicht sogar einen anaphylaktischen Schock bekommen. Man kann dabei sterben. Also deshalb ist es kein Spaß, wenn man auf Gluten heftig reagiert im Körper, dann muss man natürlich wissen, wo das drin steckt, damit man es auch vermeiden kann. Und da sieht man schon, also das ist nicht nur so ein bisschen Modeding, sondern es hat allein bei den beiden Komponenten ist es schon ganz wichtig, dass man weiß, ist da Gluten drin oder nicht.
Das heißt also, dass es wirklich viele Menschen gibt, die allergisch auf Gluten reagieren und daher unbedingt wissen müssen, wo überall Gluten enthalten ist. Und du hast ja zum einen jetzt auch schon die Zöliakie angesprochen, eine Autoimmunerkrankung, bei der der Körper bei Kontakt mit Gluten das eigene Gewebe attackiert. Außerdem hast du auch gesagt, dass Gluten eines der 14 häufigsten Allergene ist und auch, dass es Auswirkungen auf unseren Darm gibt. Aber was bedeutet das denn jetzt so ganz genau? Also was heißt es denn, eine Glutenunverträglichkeit zu haben?
Unverträglichkeit ist ja im deutschsprachigen Raum so der Oberbegriff, sowohl für Allergien, also wo unser Körper mit Antikörpern reagiert. Auch diese Autoimmunreaktionen fallen darunter und diese klassische Gluten- oder Weizenallergie. Und dann haben wir aber auch Unverträglichkeit, da wird es ein bisschen unscharf, also wo das Immunsystem nicht zwingend involviert sein muss. Das können auch Entzündungsreaktionen sein. Das heißt eigentlich, wenn man es so ganz runterbrechen will, gesundheitlich negative Reaktionen auf Gluten. Und das kann extrem vielfältig sein. Also nicht nur im Darm, da haben wir uns ja jetzt so hauptsächlich bewegt, sondern das kann in ganz vielen verschiedenen Organen des Körpers dann auftreten, dass wir da Entzündungen oder auch noch ganz andere Reaktionen auf Gluten bekommen. Und das bringen viele damit nicht in Verbindung. Deshalb ist es auch so schwer rauszukriegen, was so Auslöser sind. Auf der anderen Seite sind ja so viele Menschen unterwegs von einer Arztpraxis in die nächste und diese chronischen Beschwerden, die sie haben, die gehen einfach nicht weg und keiner kann helfen und die finden immer alle nichts. Und dann ist immer die Frage, ja, aber es muss ja an irgendwas liegen. Und da ist es oft hilfreich, mal zu schauen, ob Gluten eben einer dieser Auslöser ist.
Ja, das hört sich auf jeden Fall sehr interessant an, vor allem, dass eben nicht nur der Darm betroffen ist, weil das ja wirklich das ist, was man so am häufigsten kennt, Verdauungsprobleme, Bauchschmerzen und so weiter, aber dass eben auch andere Krankheiten und Beschwerden dadurch entstehen können, finde ich super spannend. Und da wäre auf jeden Fall auch meine Frage, kann man denn Symptome festmachen, die auf eine Glutenunverträglichkeit hindeuten, oder ist das einfach zu breit gefächert, das Ganze?
Diagnostisch korrekt würde man natürlich schon immer testen wollen. Vielleicht als Daumenregel, wenn ich mit entzündlichen Reaktionen im Körper zu tun habe, die chronisch sind, sei es im Bereich der Haut, Neurodermitis oder die Schuppenflechte, oder wir haben chronisch Kopfschmerzen und Migräne, da sind auch Entzündungsprozesse involviert. Ja, und da sind wir ja ganz weit weg vom Darm, für die meisten zumindest. Also es haben ja einige schon von der Darm-Gehirnachse gehört, aber eben noch nicht so viele Leute. Vor allen Dingen nicht unbedingt die, die es betrifft. Und da sieht man, wie schnell, da gibt es so viele Mechanismen, wo Dinge, die im Darm nicht optimal laufen, Auswirkungen auf das Gehirn oder aufs Nervensystem haben. Und da wäre zum Beispiel die Multiple Sklerose eine Geschichte. Also haben wir die entzündeten Nervenzellen. Es kann aber auch Kopfschmerz, Migräne sein, das hatte ich schon erwähnt. Dann gibt es so das, was man Gehirnnebel nennt, Brain Fog. Ja, ich bin nicht so richtig klar im Kopf, das kann auch auf die Laune drücken. Und das ist dann so diese andere Komponente, also wo wir Einfluss haben auch auf die Gehirnbotenstoffe dadurch. Und deshalb kann das auch eine Rolle spielen bei ADHS, bei Autismus. Gluten wird diskutiert im Zusammenhang mit Alzheimer und Parkinson, also mit Demenz. Und wir haben auch Erfahrungswerte schon, dass es bei Angstproblematik, Schizophrenie und Depression eine Rolle spielen kann.
Ja, wow, das sind ja auf jeden Fall wahnsinnig viele Dinge, die du da aufgezählt hast, wo Gluten eben eine Rolle spielen kann. Und dass das Feld so weit ist, hätte ich auch irgendwie gar nicht gedacht. Also zum Beispiel auch das Thema Kopfschmerzen und Migräne. Oft sagt man eben einfach, man hat zu viel gesessen oder zu wenig getrunken und sich zu wenig bewegt oder nimmt dann auch starke Medikamente ein, obwohl es vielleicht auch anders geht. Aber das wissen eben die wenigsten und deshalb ist es eben auch sehr gut, dass du das hier erwähnst. Und auch, dass andere Krankheiten erst später oder gar nicht oder auch weniger schwer entstehen können, finde ich auch super interessant und spannend.
Genau, das ist, kommt seltener, ja, oder nicht so heftig und ja, und oft, und das ist jetzt vielleicht, manche erschrecken sicherlich, wenn sie jetzt hören, ja, weglassen, um Himmels Willen, all die Leckereien. Aber es ist auch oft so, dass es schon genügt, deutlich zu reduzieren. Ja, wir essen, also viele essen zum Frühstück glutenhaltige Getreide, zum Mittagessen als Snack, zum Abendessen nochmal und vielleicht sogar dann auch nochmal abends vom Fernseher. Das heißt, wir haben zwischen 3 bis 5 Mal am Tag eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass da Gluten drin ist. Und wenn ich das da schon mal reduziere, ich muss es ja nicht komplett weglassen. Ne? Also das ist immer hilfreich, um zu sehen, ob das wirklich der Faktor ist, es mal eine Woche oder 2 komplett wegzulassen. Aber so auf mittelfristige Sicht reicht es oft auch deutlich zu reduzieren. Also es ist vielleicht dann auch die Erleichterung bei der Vorstellung, oh, will ich das jetzt wirklich wissen?
Ja, das ist auf jeden Fall auch nochmal ein guter Ausblick, dass es vielleicht auch schon reicht, das Ganze zu reduzieren und vielleicht auch gar nicht komplett drauf verzichten muss. Und auch wenn ich jetzt weniger Gluten oder aufgrund einer Unverträglichkeit ganz auf Gluten verzichten muss, was bedeutet das denn eigentlich für mich? Also, es gibt ja in vielen Supermärkten extra gekennzeichnete glutenfreie Lebensmittel. Kann ich dann einfach die kaufen? Und was bedeutet in dem Fall denn glutenfrei genau?
Glutenfrei ist eine Definition und da denkt man oft, das heißt, da ist gar kein Gluten drin. Weil frei, da gehen die meisten Menschen davon aus, das ist da nicht drin. Aber wir bewegen uns ja im Bereich der Kennzeichnung und der Gesetzgebung. Und da ticken die Uhren und die Begriffe und Definitionen ganz anders. Frei heißt in dem Zusammenhang nur unter einer bestimmten Menge. Also vielleicht das mal vorab, dass man weiß, frei von in der deutschen Gesetzgebung bedeutet nicht, dass da nichts drin ist, sondern nur, dass es unter einem festgelegten Grenzwert ist. Und dann haben wir natürlich Dinge, die sind von Natur aus glutenfrei. Auch innerhalb der Getreidegruppe, also Reis, Mais, Hirse, Teff, das sind alles Getreide, auch Süßgräser, also botanisch gehören die in die gleiche Familie, die sind aber alle glutenfrei. Und dann haben wir also jenseits dieser glutenfreien Getreide gibt es auch noch Pseudogetreide. Das heißt, wir verwenden die wie Getreide, es sind aber ganz andere Pflanzenfamilien und deshalb ist da überhaupt gar kein Gluten drin. Zum Beispiel der Buchweizen zählt dazu. Oder Quinoa kennen ja auch viele.
Also das heißt, dass obwohl Lebensmittel als glutenfrei gekennzeichnet sind, liegen sie nur unter einem bestimmten Richtwert. Also das kennt man jetzt, sage ich mal, auch vielleicht von alkoholfreiem Bier. Das wird ja auch oft als alkoholfrei bezeichnet, enthält aber natürlich immer noch geringe Mengen an Alkohol. Deswegen sollte man das auf keinen Fall Babys oder Kindern geben, sage ich mal. Genau, und das ist vielleicht auch ein guter Vergleich, dass man sich das auch mal vorstellen kann. Also für Personen, die dann eben stark auf Gluten reagieren, kann selbst dieser geringe Gehalt an Gluten in glutenfreien Produkten ausreichen, um dann Symptome auszulösen. Und was mich noch interessieren würde, wäre, wann ich denn auf eine glutenfreie Ernährung umsteigen sollte bzw. muss. Also klar, bei einer Glutenunverträglichkeit, Zöliakie oder auch bei entzündlichen Krankheiten, die du vorhin auch schon angesprochen hattest, sollte man es ja auf jeden Fall tun. Aber vielleicht kannst du noch mal aus deiner Sicht einen Tipp für alle Zuhörer geben, die sich vielleicht auch jetzt noch unsicher sind oder auch nicht unbedingt erkrankt sind oder auch mal ein Beispiel nennen, wo die glutenfreie Ernährung eben nicht wegen einer Krankheit, sondern auch aus anderen Gründen ausprobiert wurde.
Wenn es mir gesundheitlich nicht so super geht, ich aber nicht so richtig rauskriege, was es ist, dann das mit dem Gluten mal zu probieren. Und es gibt also ein Beispiel fand ich unglaublich faszinierend. Diejenigen, die Tennis spielen können oder gucken, kennen sicherlich den Djokovic. Der ist ja jetzt nicht nur schon ewig oft und lange Nummer eins an der Weltranglistenspitze gewesen, sondern hat jetzt auch allen anderen Rekordhaltern mit den Titeln den Rang schon abgelaufen. Und er hat ein Buch geschrieben, das heißt Siegernahrung, glutenfreie Ernährung. Und da beschreibt er, wie er versucht hat, als Jugendlicher an die Weltspitze zu kommen. Kam auch recht weit, aber so in den finalen Spielen ist er dann ganz oft oder eigentlich fast immer unter dieser Stressbelastung richtig gehend zusammengebrochen auf dem Feld. Und da haben sich schon die Gegner haben sich schon lustig gemacht, die haben den gar nicht mehr ernst genommen. Ja? Der kam immer sehr weit, aber so den letzten Kick hat er nicht geschafft. Und das hat ein Arzt beobachtet, sich bei ihm gemeldet und gesagt, ich glaube, ich weiß, was dein Problem ist. Verzichte mal auf Gluten. Und dann hat er erstmal reagiert und sagte, das geht ja überhaupt gar nicht. Ich bin groß geworden, meine Eltern hatten eine Pizzeria. Da ist klar, was es gibt. Ne? Und der sagt, dann hatten wir noch den Krieg und im Krieg war Brot unser Überlebensmittel. Da bin ich so emotional dran, das kann ich niemals weglassen, es geht nicht. Ja, und dann hat er wieder die Spiele und er hatte ja die Sehnsucht, da unbedingt an die Spitze zu kommen und kam nicht hin. Und dann hat er es doch mal probiert und siehe da, auf einmal war dieser körperliche Zusammenbruch und der Stress war weg, wie weggeblasen. Und seitdem hat er ein Turnier nach dem anderen abgeräumt. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, machen die das nicht alle? Und es ist natürlich so, dass so verschiedene Komponenten da zusammenspielen, manchmal genetische Voraussetzungen, aber auch, wie man an dem Beispiel Djokovic sieht, unter Stressbelastung kann das für manche Leute, weil das auch Einfluss auf die Darmsituation hat, kann das zum entscheidenden Zünglein an der Waage werden. Und bei anderen ist es nicht so extrem. Ja, die reagieren da nicht so drauf. Aber da eben, wo es eine Rolle spielt, das kann so viel verändern und das so viel leichter machen, dass sich das aus meiner Sicht echt lohnt, das zumindest mal auszuprobieren.
Was ein spannendes Beispiel. Also das finde ich jetzt echt, ja, richtig, richtig toll, das mal zu hören. Und das ist ja wirklich auch Ja, eine tolle Erfolgsgeschichte, die ich so auch noch gar nicht kannte, aber wirklich super, super interessant. Und das motiviert einen auch irgendwie selbst, finde ich, das Ganze einfach mal auszutesten und zu schauen, wie der eigene Körper darauf reagiert und welche Erfolge man in seinem Leben dann vielleicht verzeichnen kann. Also wenn wir jetzt auch nochmal zurück zu den Glutenunverträglichkeiten und der Zöliakie kommen, was sollte oder kann ich denn neben einer glutenfreien Ernährung machen, um meinen Körper zu unterstützen und auch meinen Darm wieder aufzubauen? Also weil, du hast ja vorhin auch schon angesprochen, dass der Darm da eben eine entscheidende Rolle spielt und betroffen ist. Und ja, gibt es da bestimmte Nährstoffe oder andere unterstützende Maßnahmen, wie ich meinen Darm bei einer Glutenunverträglichkeit unterstützen bzw. wieder aufbauen kann?
Der Hauptpunkt ist natürlich erstmal wieder dafür zu sorgen, dass die Darmzellen, dass sich diese Löcher, wie man das ja nennt, wieder schließen. Das heißt, dass die eine gute Barrierefunktion haben. Und da habe ich im Prinzip immer zwei Optionen. Das eine ist, es gibt meistens Nahrungsmittel, wo das gut funktioniert. Also zum Beispiel beim Leaky Gut kann man mit einer Knochenbrühe, mit so einer ausgekochten Fleisch- oder Fischbrühe, Hühnerbrühe, richtig viel bewegen. Das ist antientzündlich, bringt auch diese Darmzellen wieder schön zusammen. Oder ich verwende Gewürze wie Kurkuma, die extrem antientzündlich sind. Bitterstoffe helfen in der Regel auch, um die Darmzellen wieder zu regenerieren. Und natürlich alles, was ordentlich Antioxidantien hat, also weil wir da diese ganzen bei den Entzündungsreaktionen entstehenden aggressiven Moleküle mit einfangen können und damit auch den Heilungsprozess in Gang setzen können. Und das kriege ich natürlich auch aus der Nahrung. Also ich kann Kurkuma als Pulver, kennt man von Currypulvern oder frisch zu den Gerichten geben. Antioxidantien, das sind diese ganzen tieforange, rot, violetten Früchte und Gemüse. Aber dann gibt es natürlich auch Menschen, die sagen, das ist alles super, aber ich kann jetzt nicht Knochenbrühe kochen und jetzt dauernd auf dem Markt einkaufen, da habe ich einfach keine Zeit für. Gerade dann, wenn es jetzt wirklich auch akut ist und die Diagnostik sagt, im Darm ist so richtig alles nicht in Ordnung, dann helfen in der Regel natürlich dann die passenden Ergänzungsmittel. Und da gibt es natürlich auch gute Präparate mit Kurkuma, mit guten Antioxidantien und natürlich, um die Darmbakterien zu fördern. Wieder fermentierte Nahrungsmittel essen oder Prä- und Probiotika einnehmen, vor allen Dingen dann eben, wenn es sehr akut und heftig ist, weil dann braucht es mit der Nahrung halt extrem lang, bis man das aufgebaut hat wieder.
Also zusammenfassend kann man sagen, dass Bitterstoffe, Probiotika, Präbiotika, Kurkuma oder auch Antioxidantien eben eine wichtige Rolle bei der Unterstützung der Darmgesundheit spielen und sie helfen können, das Gleichgewicht der Darmflora auch wiederherzustellen. Und da kann dann auch jeder ja eben schauen, ob er diese Nährstoffe über die Nahrung genügend aufnimmt oder dann vielleicht doch zu einem Nahrungsergänzungsmittel greift, um einfach nochmal ganz gezielt da zu unterstützen, was eben fehlt. Und dann würde ich dich auch gerne nochmal fragen am Ende, ob du noch abschließende Worte für unsere Zuhörer hast, die du ihnen mit auf den Weg geben möchtest.
Ja, also keine Angst davor, das mal auszuprobieren, weil es gibt wirklich viele leckere Rezepte, Alternativen, auch Dinge, die man kaufen kann, wie Nudeln aus Hülsenfrüchten zum Beispiel, ja, Linsennudeln oder sowas. Und es geht super einfach, schmeckt genauso gut, ist sogar noch schneller fertig in 9 Minuten. Also es gibt so, so viele einfache Dinge inzwischen, ja, dass es sich lohnt, das auszuprobieren. Das wäre mal das eine. Das zweite ist immer zu gucken, dass es einem schmeckt, dass es genussvoll ist, damit man auch dabei bleibt. Und es dann mal wirklich für sich ehrlich zu beobachten, welche Effekte da auftreten. Und was mir auch immer ganz wichtig ist, also auf diese ganzen Zusatzstoffe zu verzichten, ja, weil das auch den Darm massiv angreift und das in Kombination mit Gluten, das ist oft so wie so ein Brandbeschleuniger, wenn da noch Konservierungsmittel und Emulgatoren und all diese furchtbaren Sachen drin sind, leider ja auch immer noch in Nahrungsergänzungsmitteln, was ja bei euch zum Glück überhaupt nicht der Fall ist. Deshalb finde ich das so fantastisch, dass man sich darauf verlassen kann, dass da eben nicht jetzt wieder Störfaktoren reinkommen. Also sich wirklich bewusst sein, dass man sich was Gutes tut, den Darm wirklich fit hält und mit dem Gluten vielleicht ein bisschen sparsamer umgeht. Früher haben die Menschen zwar auch ein paar von diesen Körnern gegessen, aber bei weitem nicht in diesen Massen, nicht so überzüchtet, nicht mit diesen Herstellungsmethoden, die wir heute haben. Und deshalb macht es Sinn, vielleicht nochmal zu schauen. Manchmal ist es ja auch ganz lustig, das Brot tatsächlich selbst zu machen und wieder Dinge ganz anders zu genießen, auch mit anderen Aromen zu genießen und sich dabei richtig gut gehen zu lassen. Also wirklich den Genuss statt dem Verzicht in den Vordergrund zu stellen und der eigenen Gesundheit was Gutes zu tun.
Ja, vielen, vielen Dank für diese tollen abschließenden Worte. Und dann bedanke ich mich bei dir für dein unglaubliches Wissen zum Thema Gluten und deine Zeit, die du dir genommen hast, um mit mir über ein so spannendes Thema zu sprechen. Und dann hoffe ich, dass wir uns vielleicht ganz bald nochmal wiederhören. Vielen Dank.
Sehr gerne, hat mich auch riesig gefreut und ja, dann viel Spaß beim Ausprobieren. Tschüss.
Ciao. Ich hoffe, diese 19. Podcast-Folge hat dir gefallen und du konntest viele neue Dinge für dich mitnehmen. Ich freue mich auf dein Feedback und deine Gedanken zu dieser heutigen Folge und hoffe, dass du auch beim nächsten Mal wieder zuhörst. Deine Leonie.